Wir beten ihn an, wir preisen ihn, wir rühmen ihn, den König aller Könige. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Wir wollen Gott loben und preisen. Also du bist ganz herzlich eingeladen in den nächsten Gottesdiensten. Lass dich geistlich entrosten, wird das Thema sein. Bring eine Karamba mit. Kennst du Karamba? Das ist so ein Sprühmittel, dass man Schrauben löst, die festgefahren sind. Und ich möchte über festgefahrene Christen sprechen. Also aus der Technik, dann auf geistlich deuten die ganze Sache. Dann am Sonntag wird das Thema sein, schau auf Jesus und nicht auf deine Probleme, nicht auf deine Krankheit, nicht auf deine Schwierigkeiten, nicht auf deine Sorgen, nicht auf, was weiß ich, irgendwelche Lasten, die dich bedrücken mögen und so weiter. Ich will, dass wir wegschauen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Heute ist mein Thema, bestehe deine Glaubensprüfung. Es geht um die Glaubensprüfung, dass wir unsere Proben bestehen. Der Befreite, wir haben am Mittwoch das Thema gehabt von dem Mann in Gardara, der Befreite, der musste nach Hause gehen und dort sich bewähren, seine Prüfung bestehen. Und das Interessante ist, dieser Mann erzählte zu Hause überall von Jesus, und als Jesus zwei Kapitel später in Markus Kapitel 7 dort erscheint, in Gardara noch einmal, da sind so viele Menschen, die sind offen für das Evangelium, der hat den Boden für die Erweckung vorbereitet. Also er ging nach Hause, er hat was getan, er hat nicht geschlafen die ganze Zeit zu Hause oder sich ausgeruht, nein, er hat zu Hause den Boden für die Erweckung vorbereitet. Da heißt es Markus Kapitel 5, Vers 20, und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welche Wohltat der Herr an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich, erstaunte jedermann. Als Jesus dann später kommt, da findet er so viele Menschen, die gläubig sind, sogar der eine, der taubstumm ist. Und in Markus 7, Vers 31 bis 36, da lesen wir, lesen nicht alles, aber nur die Abschnitte. Weißt du, der hat den Boden vorbereitet. Du siehst, was ein Einzelner, der sich Gott hingibt, Gott gehorcht und Jesus, das tut, was Jesus sagt und sich bewährt, was der für ein Segen sein kann. Da heißt es, und als Jesus wieder fortging aus der Gegend von Tyrus und durch Sidon kam und dann an das Galiläische Meer, mitten durch das Gebiet der 10 Städte, also das ist da, wo der Besessene war, und sie brachten zu ihm einen, der taubstumm war, und baten ihm, er möge doch ihm die Hand auflegen. Und dann heißt es weiter, und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren, also, und berührte seine Zunge und mit dem Speichel, also ein bisschen unhygienisch, aber trotzdem, es hat funktioniert. Und das Wichtigste ist, dass es funktioniert. Und dass man gesund wird. Und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Haphata, Haphata, ist ausländisch, das ist nicht hebräisch und nicht aramäisch, und das heißt, tu dich auf. Er sprach in Chaldäisch. Also es ist etwas Interessantes, was hier in dieser Geschichte passiert. Also Haphata, das war Chaldäisch, der Mann war verzaubert. Und er hat sich gewundert, warum, und die Leute haben sich gewundert, warum spricht er nicht, warum hört er nicht, warum, ja, fehlt nur, dass er blind noch dabei ist. Aber das war er nicht gerade. Also sie haben sich nur gewundert. Und er sagt, Haphata, auf Chaldäisch, das heißt, tu dich auf. Er war durch ein Mantra verzaubert. Und so viele Menschen, die auch zu uns kommen aus der esoterischen Szene und dergleichen, die haben ein Mantra, die wissen gar nicht, an was sie glauben. Also die haben irgendwas, tragen ein Amulett und sie haben einen Zauber. Und Satan blockiert blockiert die Sprache, blockiert die Ohren, blockiert die Zunge, blockiert all diese Eingänge durch eine Zauberformel, also Haphata, und ist er verzaubert worden, dass er nicht mehr hörte und nicht mehr sprach. Es ist wichtig, dass du weißt, wenn du zu Jesus kommst, Jesus macht frei, auch von dem chaldäischen Zauber oder was weiß ich, chinesischem Zauber oder indischen Zauber oder was weiß ich, irgendwelchen anderen Zauber aus irgendwelchem anderen Land. Weißt du, da wird etwas gemurmelt in der Magie, etwas aufgesagt, so irgendein Mantra, ein Wort, ein Fremdwort, und du weißt gar nicht, was es ist, und du bist verzaubert. Du bist verzaubert. Und du kannst nur entzaubert werden, wenn wieder in Vollmacht das Wort gesagt wird, meistens auch durch andere Sprachen, was auch immer ist. Die Zauberformel muss gebrochen werden. Viele Menschen sind durch fremde Sprachen, durch Rituale in fremder Sprache, sie sind verzaubert. Sie bekommen einen fremden Geist, einen fremden Dämon, und der nistet sich ein. Und deshalb, man wundert sich, warum dort 2000 Dämonen waren in dem Mann von Gardara. Der hat sich auch immer wieder verzaubern lassen durch die ganzen Heilpraktiker und Geistheiler und was es auch immer gewesen ist. Und man wundert sich manchmal, wenn die Menschen nicht mehr normal reagieren. Wenn man einen Geist in fremder Sprache rief, da kommen diese fremden Geister und die reagieren nicht auf Deutsch. Da kannst du Deutsch beten, so viel du willst. Die lachen eins aus, verstehst du? Und die fremde Sprache. Deshalb ist wichtig, dass wenn du in deinen Bann gekommen bist oder geraten bist, wie auch immer, ein ägyptisches Zauberwort oder ein griechisches Zauberwort, du weißt es nicht. Guck mal, auch die Ärzte unterhalten sich, wenn sie einen operieren, die unterhalten sich lateinisch. Ist komisch, aber da hat was auf sich. Da vergeht einem das Hören und Sprechen. Also, und dann nützt auch die Seelsorge nichts, denn du hörst nicht. Man kann dir viel erzählen von dem lieben Gott, da ist eine Blockade da. Bist wie abgeschnitten. Dieses Hafata, dieses fremde Wort, das der Mann gehört hat und das ihn verzaubert hat, das ihn hypnotisiert hat, das hat ihn blockiert von Jesus, von seinem normalen, anständigen Leben. Mit offenen Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, so steht es in der Bibel. Warum? Weil sie blockiert sind. Weil sie blockiert sind. Und Gewohnheiten, du gewöhnst dich dann an eine Sache, du hörst nicht mehr und du willst auch nicht mehr hören. Wenn du etwas nicht hören willst, hörst du auch nicht. Verstehst du, es ist egal was. Wenn du nicht hören willst, das überhörst du. Also, und so kann man verzaubert werden. Aber Jesus entblockt diesen Menschen und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge lösten sich und er redete wieder richtig. Der konnte also reden, aber der durfte nicht reden. Durch diesen Dämon, durch diesen Geist. Und er gebot ihnen, sie sollen niemanden sagen. Und das ist so ein Trick von Herrn Jesus. Sag's niemand. Und was machen die Leute, wenn man sagt, sag's niemand, die erzählen überall. Verstehst du erst recht? Sag's niemand. Und da heißt es, und desto mehr breiteten sie die Kunde aus und sie wunderten sich über dermaßen und sprachen, es hat wohl noch niemand die Tauben hörend gemacht und die Sprachlosen reden. Warum? Weil Jesus den Schlüssel hatte. Jesus hat alle Sprachen gekannt, er kannte diese Sprachen und er konnte aussprechen, dieses Hafata in Chaldäisch. Weißt du, die Leute haben sich gewundert, denn Chaldäisch ist ja, die Leute kamen aus Babylon, die dort gefangen waren, die Juden und so weiter. Und die haben das Chaldäische mitgebracht, diesen chaldäischen Zauber oder Zauberspruch oder was es auch war. Und die Menschen kamen unter einen Bann. Also wundere dich nicht, wenn du dann irgendwo vom Urlaub zurückkommst und dann bist du unter einem Bann. Weißt du, dann standst du vor den Pyramiden, warst du im Grab von Pharao oder an diese Dinge angeguckt und dann bist du belastet. Und das womöglich noch gelesen, gehört, was dort alles passiert ist. Und dieser Mann redet, er hat Nachholbedarf, er hat viel zu sagen. Wie einst der Besessene, er kann nicht mehr schweigen. Sein Herz ist so voll, was der Herr getan hat, was für ein Erbarmen er gehabt hat mit ihm. Das Problem, dass viele kein Zeugnis von Jesus geben. Und dieser Mann gab Zeugnis, oder der andere, der nach Hause kam, dieser Besessene, der konnte ein Zeugnis geben, weil er was erlebt hat. Menschen, die nichts erleben, die können auch nichts erzählen. Die können sagen, ich habe es gehört oder habe es gelesen oder der und der hat im Fernsehen das und das gesagt, aber man muss was erlebt haben, dann kann man was erzählen, was berichten. Und der wahre Grund, sie erleben nichts mehr, sie hören die Stimme Gottes nicht mehr, sie glauben zwar an Herrn und lesen die Bibel und so weiter, aber sie erleben nichts. Christentum ist eine Erlebnisreligion, nicht nur Theorie, nicht nur Theorie. Die Pharisäer und die Zöllner, oder der Pharisäer und der Zöllner, sie beteten beide im Tempel und der eine, da passiert nichts, er geht nicht verändert raus, er bleibt der Alte, wie er war. Der Zöllner schlägt ihn in seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, spricht das richtige Wort, die richtige Formel, Gott sei mir Sünder gnädig, wird erlöst und wird gerechtfertigt und geht gesegnet nach Hause. Der eine wird also gerechtfertigt und der andere bleibt, wie er ist. Wir wundern uns manchmal. Und das Problem ist, der Pharisäer versucht, Gott recht zu machen. Er versucht, anständig zu sein. Ich bete und ich faste und ich gebe alles, mein Zehnten und ich mache alles und so weiter. Er wartet nicht ab, bis Gott was macht. Das ist einfach das große Problem. Er denkt, ich kann das verdienen. Ich kann mir das verdienen. Er will durch seine Werke Gott gefallen. Deshalb zuerst ist wichtig, dass man gerechtfertigt wird. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann kommen die Werke. Dann bleiben die Werke auch nicht aus. Dann ist es normal, dass die Werke kommen und sie müssen auch kommen, aber du kannst die Seligkeit nicht durch Werke verdienen. Nicht durch Werke verdienen. Der Zöllner bekehrt sich zuerst und dann, nachdem er Buße getan hat und Gnade empfangen hat, dann folgen die Werke. Und ich bin sicher, der hat zu Hause aufgeräumt, wie der Zachäus. Wenn ich irgendwann jemanden betrogen habe, gebe ich zurück. Und dann kommt die Leistung. Das, was der Herr an einem getan hat, aus Dankbarkeit für Jesus, aus Liebe zu Jesus. Wir werden gerettet aus Gnaden, nur dass wir uns richtig verstehen, und dann kommen die Werke. Aber die Werke stehen nicht vorher. Die sind unwichtig, was du alles getan hast, was du alles geleistet hast, wie fromm du bist, wie viel du betest, wie viel du die Bibel gelesen hast, wie viele Bücher du gelesen hast über Religion und Gott und was weiß ich. Das bringt uns nichts. Wir müssen zuerst mal Buße tun und sagen, Gott, hier bin ich, sei mir Sünder gnädig. Und dann passiert Schlag auf Schlag. Dann werden die Gewohnheiten gebrochen, mit denen ich nicht fertig werde. Aber wenn du versuchst, dich jetzt schon anständig zu machen, damit der Herr Jesus mir gnädig ist, nein, vergiss es, da säumst du das Pferd am Schwanz auf. Deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir zuerst uns vor Gott demütigen und dann schenkt der Herr uns Gnade. Und dann kommen die Resultate für unser Leben. Wir werden gerettet also aus Gnaden und erst wenn wir begnadigt sind, kommen dann die Früchte, kommen dann die Werke des Geistes und das kommt alles von selbst. Da musst du gar nicht groß bitten, Herr, schenk mir das und schenk mir das. Es schlägt aus dir, du explodierst, du outest. Du musst es tun und so wie dieser Mann ja erzählt, da muss man sagen, bitte hören Sie, machen Sie langsam, nicht so schnell. Das muss man alles noch verdauen. Erst dann wird die Gnade ausgelebt. Zuerst muss man die Gnade empfangen. Die Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade wird nicht durch Leistung erreicht. Gnade ist Liebe. Und Liebe kennt keine Gegenleistung. Weißt du, Gott schenkt sich dir. Hier hast du es. Sündenvergebung. Hier hast du Frieden. Hier hast du Freude. Hier hast du Erlösung. Hier hast du. Nimm das. Das gehört dir. Und dann, und ich spreche heute ja zu Bekehrten, zu Leuten, die Jesus kennen, die Sündenvergebung bereits empfangen haben und Kinder Gottes sind. Weißt du, dann kommt alles andere. Dann wird die Gewohnheit verändert und dann kannst du sie auch verändern. Und dann solltest du auch was tun. Da solltest du nicht warten, bis Gott eingreift und was unternimmt und dich da durchschüttelt. Nein, das ist dann deine Pflicht und deine Aufgabe, dass du dein Leben in Ordnung bringst. Aber zuerst ist Gnade. Du musst zuerst mal Gnade empfangen vor dem Herrn. Gottes Erbarmen erleben, von Gott angenommen werden. Du musst zuerst mal adoptiert werden bei Gott. Kind Gottes. Kind Gottes. Und erst nach der Adoption beginnt das neue Leben. Dann bist du in der Familie integriert, auch wenn du noch so fremd bist in dieser Familie. Aber du wirst ein Teil der Familie Gottes. Und du bist von Gott aus Liebe adoptiert. Weißt du, er hat dich genommen, so wie du bist und wie du warst. Er hat nicht gefragt, jetzt mach dich, verändere dich zuerst mal, nein, dann nehme ich dich. Nein, erst adoptiert er dich und dann fängt er dich zu erziehen an. Dann fängt er an, dein Leben in die richtige Bahnen zu lenken. Und dann versucht er, das Beste aus deinem Leben zu machen. Aber du musst zuerst adoptiert werden. Und bist du schon adoptiert vom Heiligen Geist, eingetragen im Buch des Lebens? Erst aus dem neuen Leben werden Menschen neu, werden anders. Und es kann sein, dass du am Anfang Kinderkrankheiten durchmachst. Und die musst du durchmachen. Und wenn du die Kinderkrankheiten auch im Geistlichen nicht durchgemacht hast, wenn es nachher später kommt, dann gute Nacht. Gott schone dich. Das für Erwachsene, wenn die Erwachsenen nachher die Kinderkrankheiten durchmachen, das ist ein Horror. Deshalb, du wirst errettet und dann kommst du in die Familie Gottes. Am meisten oder am schnellsten, oder eigentlich am schnellsten geht es, wenn der liebe Gott dich nimmt und dich zuerst mal in die Quarantäne steckt. Weißt du, du wirst zuerst mal entseucht. Wenn du zum Heiland kommst, bist du so verseucht, so chaotisch, so durcheinander, so verwirrt, so, ja, verdreht. Und dann fängt das neue Leben Stück für Stück in sich zu entwickeln in deinem Leben. Und dann wirst du die Gewohnheiten ablegen. Denn die Gewohnheiten, die hast du auch nicht von heute auf morgen angenommen. Die sind in deinem Leben entstanden. Du hast dem Teufel den kleinen Finger gegeben, du hast aus Neugierde probiert und bist immer Stück und Stück immer mehr gefesselt worden. Und so musst du auch Stück für Stück wieder entfesselt werden. Glaube nicht, dass du mit einem Schlag manchmal ganz frei wirst. Viele Leute wundern sich und es geschieht. Manchmal passiert es. Aber das Normale ist, dass du ablegst, Stück für Stück. Du merkst, es geht nicht und dann kommt es immer wieder mal zurück. Und du musst es wieder rausschmeißen und wieder entsorgen. Wiedergeburt geschieht durch eine Geburt und ist nicht irgendwie, dass man sich erarbeiten kann. Ist ein Wunder, du bist gezeugt worden vom Heiligen Geist und dann brichst du es aus und jetzt bist du Kind Gottes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Du erblickst das Licht der Ewigkeit und dann kannst du nicht mehr anders. Du kannst nicht mehr jetzt wieder zurückgehen und sagen, dort im Embryo, dort, oh, das war so schön und so wunderbar, damit war ich geschützt. Nein, jetzt musst du kämpfen. Jetzt musst du dich behaupten, dich beweisen. Nach der Bekehrung beginnt die Bewährung. Nach der Bekehrung kommt die Bewährung. Jetzt kommt es, dass du deinen Glauben beweist und das sind Glaubensproben zu bestehen. Und das Leben besteht aus lauter Glaubensproben. Jeden Tag eine neue Prüfung. Ob man Gott wirklich gehorcht, da wird man geprüft. Ob man wirklich Gott vertraut, wie man seine Talente einsetzt, wie man mit seinen Talenten umgeht, ob man mit seinen Talenten wuchert oder nicht. Wie gebraucht man seine Kräfte? Wie gebraucht man seine Finanzen? Das lernst du plötzlich, mit deinem Geld umzugehen. Die meisten Leute wissen nicht, wie man mit dem Geld umgeht, dass du dein Geld einteilst und der zehnte Teil Gott gehört. Plötzlich, und du lebst von 90%. Das ist jetzt dein Teil. Und jetzt musst du einteilen beim Einkaufen, du musst einteilen das Geld beim Ausgeben. Weißt du, jetzt musst du haushalten, jetzt wirst du ein Haushalter plötzlich. Wir müssen lernen, mit unserem Schicksal umzugehen oder mit Schicksalsschlägen oder ja, was in unserem Leben alles so nacheinander passiert. Wir machen alle im Leben schwierige Zeiten durch. Glaubt doch niemand, dass wir im Schlaraffenland sind, wenn wir Christen sind. Also, sind wir weit entfernt. Selbst im Schlaraffenland muss man schaffen und muss man was tun. Und selbst da gibt es nichts umsonst. Wie geht man also mit Gewohnheiten um, mit den natürlichen Krisen, die wir haben? Wir haben alle zuerst mal natürliche Krisen. Bevor du an die geistlichen Krisen herangehst, löst deine natürlichen Krisen. Körperlichen Krisen, die alltäglichen Sorgen, die Spannungen, die in deinem Leben sind, wenn man wächst. Das gibt Spannungen, wenn so ein Kind wächst, die Hose wird kürzer, die Ärmel werden kürzer, da gibt es Spannungen. Der Mensch entwickelt sich und ja, plötzlich neue Ansichten, neue Weltsicht. Wie geht man mit Kritik um? Das sind also Dinge, die man lernen muss als Christ und da muss man sich bewähren. Kritik, und jeder wird kritisiert. Glaub doch nicht, dass uns niemand kritisiert. Da guckt dich jemand an und macht sich so seine Gedanken über dich, redet über dich. Du bist zu alt, du bist zu jung, du bist zu klein, du bist zu groß. Und wie geht man darum um? Wenn man sich selbst nicht angenommen hat, wenn man sich selbst nicht liebt, wenn man sich selbst nicht versteht, kannst du mit der Kritik nicht umgehen. Es ist sogar zuerst wichtig, sich selbst zu akzeptieren. Gott hat mich angenommen, Gott liebt mich, ich bin sein Kind. Er hat mich adoptiert jetzt, auch als wenn ich so kleiner Pimpf war. Er hat mich adoptiert, er hat mich gewollt, er hat mich rausgesucht unter diesen Millionen, Milliarden von Menschen. Ich darf Kind Gottes sein. Wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich mit Beleidigungen um? Und da muss ich mich bewähren. Weißt du, normalerweise sind wir gewöhnt, gleich zurückzuschlagen oder gleich auf die Barrikaden zu gehen. Aber wie gehe ich mit Beleidigungen? Gleich eine Anzeige erstatten. Wie gehe ich mit Beleidigungen um? Wie gehe ich mit Spott um? Und Christen werden verspottet. Klümperlesverein oder Betbrüder. Oder Schwestern. Verstehst du? Man macht sich über dich lustig und lächerlich, aber wie geht man damit um? Du musst mitlachen können und sagen, ja, im Himmel wird viel gesungen, wir üben schon für den Himmel. Ja, wir dürfen nicht so kleinkariert sein und gleich alles auf die Goldwaage legen, was die Leute so sagen und denken und tun. Du musst hart werden und deshalb ablegen diese Empfindlichkeit. Ist eine Krankheit von Christen, Empfindlichkeit. Weißt du, die sind so sensibel, was sie vorher nie waren, aber jetzt sind sie extra sensibel, empfindlich. Wie geht man mit Verfolgung um? Gott sei Dank, wir haben zurzeit hier keine Verfolgung, aber es kann ganz schnell sich das Blatt wenden. Und schon haben wir die Hölle los. Und dann musst du vielleicht untertauchen, alles verlassen, fliehen. Und dann passieren merkwürdige Dinge dann, in den Untergrund gehen. Dann kannst du nicht mehr so frei versammeln, wie wir das hier tun. Was machst du dann? Wie geht man mit diesen Dingen um? Und wir müssen gewappnet sein, auf all das gefasst. Wie gehen wir um mit anderen Menschen? Wie behandeln wir unsere Geschwister? Und die Bibel sagt, was du willst, was die anderen dir tun, tust ihnen auch. Und dann kommen zu den natürlichen Krisen und Belastungen und Kümmerleins, kommen noch geistige und seelische Probleme. Und hier geht es um Denken und Fühlen, um meinen Verstand. Manches verstehst du und manches verstehst du nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, das meiste verstehe ich sowieso nicht. Wer kann Gott ergründen, das Universum ergründen? Du kannst dir weder im Kleinen noch im Großen alle Dinge verstehen und so weiter. Alle Himmel können dich nicht fassen, so steht es in der Bibel. Und jetzt stehen wir vor einem Problem. Hier geht es um unser Denken, dass wir positiv denken. Eigentlich von Haus aus sind wir immer negativ. Nörgler, Kritiker, Neider, Eifersüchter. Und jetzt muss ich positiv denken, über andere, über mich selbst, über Gott, über die Welt. Und dann die Prüfung ist, ob ich das Wort Gottes richtig verstehe. Gott testet mich. Hast du mein Wort verstanden? tust du auch, was ich dir sage, dass wir das Wort Gottes richtig teilen. Weißt du, wir müssen ja lernen und Gott testet uns. Teilst du das Wort Gottes richtig? Nein, das, was im Alten Testament ist, was für Adam und Eva, das nimmst du für dich. Und was dann für Israel ist, was für Abraham ist und so weiter. Wir nehmen alles für uns, aber du musst auch das andere dann nehmen, was für die war. Wir versuchen nur die Rosinen rauszupicken. Wir sind da Spezialisten, also wir sollen das Wort Gottes richtig teilen. Verstehst du auch, was du liest? Das hat der Kämmerer den Philippus gefragt. Verstehst du auch? Und wir werden getestet, verstehst du die Bibel? Am Anfang wirst du so viel Missverständnis in der Bibel finden und so viel Fragen und wirst gar nicht klarkommen. Und jetzt wirst du getestet. Hast du mein Wort richtig verstanden? Und der Teufel kommt noch und er versucht dir die Bibel auszulegen. Sprichst du den Stein? Und Gott hat ja gesagt, wenn du zu dem Berg sprichst, wird er sich versenken ins Meer. Und jetzt hast du irgendwo ein Problem. Weißt du, du kannst da über den Hügel nicht drüber gucken, von dir zu Hause, vom Balkon, du möchtest gerne den See sehen oder was auch immer und so weiter. Und Berg verschwinde! Anstatt dass der Berg kleiner wird, wird er noch größer. Und dann wunderst dich, dass genau das Gegenteil passiert. Und du musst lernen, im Glauben zu leben. Denn wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, aber ist er so groß wie ein Senfkorn? Vielleicht ist es noch gar nicht da. Vielleicht ist nur die Schale vom Senfkorn erst noch da. Also wir müssen lernen, das Wort Gottes richtig zu verstehen, richtig einzuordnen, richtig zu gebrauchen. Gott muss zuerst zu uns das Rema-Wort schenken. Wir müssen von dem Wort Gottes ergriffen sein und dann erst können wir in Vollmacht sprechen. Wir werden geprüft in der Wahrnehmung. Weißt du, da hören wir statt Bahnhof Bratkartoffeln, in der Prophezeiung oder Weissagung und was auch immer ist, und rennen wir schon los und Gott hat noch gar nicht geredet. Der hat nur vom Bahnhof was gesagt, aber nichts von Bratkartoffeln. Leute, wir müssen mit dieser Wahrnehmung, geistliche Wahrnehmung lernen umzugehen. Und da werden wir geprüft, dass wir Gott richtig hören, dass wir Gott richtig verstehen. Der Wolf ist ein ganz schlaues Tier. Der Wolf guckt sich noch einmal um. Wenn er was gesehen hat, vergewissert er sich. Ist das wirklich wahr? Und wir sollen so sein wie die Wölfe. Schlau. Und wir sollen uns vergewissern. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich vom Herrn gewesen? War das wirklich von Gott, was ich gehört habe? Was ich gesehen habe, was ich in der Bibel gelesen habe? Hat er wirklich zu mir gesprochen? Unsere Wahrnehmung, da werden wir geprüft. Und Gott lässt uns manchmal ganz schön auf die Nase fallen. Er hat uns lieb. Und wir können nur aus Fehlern lernen. Wir können nur aus Fehlern lernen. Verstehst du richtig Gott? Kannst du die Geister unterscheiden? Das ist der Heilige Geist. Weißt du, der Teufel kommt nicht als Lügner. Vergiss es, so dumm ist er nicht mehr. Der hat sich ein bisschen gebildet. Er kommt als Engel des Lichts. Das sind Männer des allmächtigen Gottes, die müsst ihr hören. Verstehst du, da ist überhaupt nichts falsch an dieser Aussage, dass das Mädchen da in Philippi geweissagt hat. Das ist überhaupt nichts falsch gewesen. Das sind Männer des lebendigen Gottes. Im Gegenteil. Guck mal, da sagt sich zum Beispiel einer, würde einer heute sagen, ja guck mal, sogar das Mädel weiß, was ich bin. Dass ich ein Diener Gottes bin. Aber nein, Paulus hat sich nicht gefallen lassen. Dem ist es irgendwo auf die Nerven gegangen. Und er merkte plötzlich, selbst wenn das vom Heiligen Geist ist, das geht nicht auf die Nerven. Der Heilige Geist tyrannisiert niemand. Der Heilige Geist bedrängt niemand. Der Heilige Geist unterdrückt niemand und zwingt niemand. Das müsst ihr hören. Also, die Geisterunterscheidung, dass wir nicht uns verführen lassen und nicht dem Teufel auf den Leim gehen, da werden wir geprüft. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Da brauchst du geübte Ohren, gesalbte Ohren, gesalbte Augen, gesalbten Verstand. Gott erforscht und prüft uns, wie wir es meinen. Also, Glaubensprobe um Glaubensprobe. Es geht um den Umgang mit deinen Gedanken, wie du die Gedanken kontrollierst, wie du die Gedanken im Griff hast. Die Gedanken sind frei. Du kannst sie schleifen lassen. Du kannst so viel denken, was du willst, aber wir üben Gedankenkontrolle. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich muss nicht jeden Mist denken. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. So steht es in der Bibel einmal. Also die Gedanken müssen geprüft werden. Die Gefühle müssen geprüft werden. Sind das gute Gefühle? Will ich diese Gefühle überhaupt haben? Was ich nicht haben will, das ist nicht von Gott. Denn Gott hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben. Und nur der Teufel hat uns den Menschenverstand versaut. Und jetzt muss ich das alles entwirren und wieder klar und rein machen. Also diese Gedanken anfangen zu sortieren. Gut und schlecht, gut und schlecht. Die Bibel sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich muss lernen, das Gute zu behalten, anzunehmen, zu tun und umzusetzen. Können wir unsere Gedanken reinigen? Können wir sie trennen? Spreu vom Weizen? Also Korn da und Spreu und auf der anderen Seite und Stroh auf der anderen Seite. Und das will gelernt sein, dass wir unterscheiden, dass wir nicht gleich Spreu mit Korn gleichstellen, obwohl sie aus dem gleichen Gewächs sind oder ein Teil dieser Pflanze ist. Wir werden getestet, ob wir Nein sagen können. Du glaubst gar nicht, wie wir so schnell, weißt du, Gott schenkt uns eine Segnung und da werden wir gleich geprüft. Wir haben noch nicht einmal Amen gesagt. Wir werden gleich geprüft. Salomo betet, oh Gott, ich brauche Weisheit. Ich muss dieses große Volk regieren. Und was kommt? Am nächsten Morgen stehen zwei Frauen mit dem Kind, das erdrückt wurde. Und das lebendige Kind, das ist mein Kind. Also uns streiten sich. Und dann sagt Salomo, da wird er gleich seine Weisheit getestet. Ob er was gelernt hat oder nicht. Ob er es wirklich von Gott empfangen hat oder nicht. Wir machen ganz einfach, bringen wir ein Schwert her. Wir teilen das Kind. Du kriegst die Hälfte und du. Und du siehst diese salomonische Lösung dann oder Antwort. Wir werden sofort getestet. Wir werden getestet. Gott prüft uns. Können wir mit dem Teufel fertig werden? Können wir Nein sagen? Spring vom Dach. Beweise der Welt. Zeige deine Autorität, die du hast. Christen zeigen ihre Autorität nicht. Sie haben es nicht nötig. Sie brauchen es auch nicht. Wozu? Sie sind Kinder Gottes und sie bleiben Kinder Gottes. Und Gott sorgt für sie. Gott arbeitet für sie. Warum müssen die was tun? Die müssen nicht schwitzen. Nein. Und dann, wie steht es mit der Liebe? Weißt du, wie sieht es bei uns mit der Liebe aus? Wir müssen Feuerproben bestehen. Und ich habe was gegen dich, sagt der Herr, weil du die erste Liebe verlässt. Ist es nicht? Manchmal weißt du, wir werden religiös und wir kommen so zur Gewohnheit. Wir gehen aus Gewohnheit zum Gottesdienst, wir singen aus Gewohnheit, wir opfern aus Gewohnheit, wir beten aus Gewohnheit, wir machen alles aus Gewohnheit plötzlich. Geht automatisch. Wir weissagen aus Gewohnheit, wir predigen aus Gewohnheit. Und die erste Liebe ist nicht mehr da. Wir müssen also überall, wo du glaubst, ob du glaubst oder nicht, Feuerproben zu bestehen. Alles muss durchs Feuer, alles muss gereinigt sein, durchs Feuer geläutert werden. Und das, was nicht verbrennt, das bleibt. Und dafür kriegt man eine Belohnung. Dass der Müll und der Abfall und so weiter, das Spreu muss beseitigt werden. Und es muss aus unserem Leben beseitigt werden. Dann dafür ist kein Platz im Himmel, im Reich Gottes. Es muss so vieles entsorgt werden. Und deshalb will der Herr, dass das und das und das und das abfällt. Und sind wir bereit, uns lösen zu lassen? Aber Herr, ich liebe meinen Strohhalm. Und wir halten uns an diesem Strohhalm fest. Weißt du, Glaubensprüfungen, die haben etwas zu tun mit der Gottesbeziehung. Aus Liebe für den Herrn gibst du das alles auf. Bist du bereit, es aufzugeben, zu opfern? Um der unsichtbaren Welt, du siehst nichts, spürst nichts, und doch du glaubst und du weißt, der Herr, ich tue das für den Herrn. Weißt du, du siehst keinen Erfolg unter Umständen. Du siehst keinen besonderen Segen, aber du tust für den Herrn aus Glauben. Und Jesus sagt zum Thomas, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Selig sind die. Du verlässt dich auf die Fürsorge Gottes, aber vielleicht im Augenblick empfindest du gar nicht, dass Gott dich versorgt. Im Gegenteil. Da kommt das Finanzamt, knöpft dir was ab, dann werden Mieten erhöht, Strom wird teurer, Wasser wird teurer, alles wird teurer. Und wo ist die Versorgung des Herrn? Aber Gott sagt, ich will dich durchtragen. Und dann die Beziehung zu Gott. Es ist so wichtig, dass die Beziehung stimmt. Wenn die Beziehung zum Herrn stimmt, und da wirst du geprüft, du wirst geschüttelt und gerüttelt. Und wie gehst du mit deinem Schicksal um? Du kannst vieles nicht erklären, was in deinem Leben passiert so. Das hast du gar nicht rausgesucht, gar nicht geplant. Es kommt immer, in unserem Leben kommt meistens so vieles ungeplant, ungesucht. Plötzlich ist es da. Und so weiter. Wie gehst du mit Verlusten um? Nicht nur, dass du loslässt, aber du verlierst es. Unser Geld ist unter der Inflation unterworfen. Und bei vielen Menschen scheint alles schief zu gehen, was schief gehen kann überhaupt. Wie geht man damit um? Sind die Menschen schlechter oder sind sie schlimmer dran? Haben sie gesündigt? Haben sie was verbrochen, dass das alles so schief geht bei diesen Menschen? Ich muss sagen, im Namen Gottes, nein. Denk an Hiob. Da ist alles abgebrannt, da ist alles gestohlen worden, da ist alles weggenommen und er hat nicht gesündigt. Er war gottesfürchtig. So einen Gottesfürchtigen gab es in dieser Gegend überhaupt nicht. Und trotzdem, und du siehst, es passieren so viele Dinge aus der unsichtbaren Welt, die hier einbrechen. Und dann die ganzen Unfälle, Überlege einmal, du hast nichts verbrochen. Ja, hättest vielleicht beten sollen besser oder mehr positiv bekennen oder mehr bessere Proklamationen, noch bessere Proklamationen dir ausdenken können. Vergiss das alles. Wir leben aus Gnaden und du kannst nichts dafür. Es passieren Dinge, die du nicht gewollt hast, die du nicht geplant hast. Und zwar sind solche Querschüsse. Irgendjemand will das nicht, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Manche Christen machen eine ganz harte Schule durch. Und zwar eine Glaubensprüfung nach der anderen. Die eine ist gar nicht abgeschlossen, gar nicht fertig, hast noch dein Diplom nicht drin und schon kommt die nächste Prüfung. Bei manchen Christen wird der Glaube wirklich hart geprüft. Und Jesus hat den Petrus und seine Jünger auch gewarnt, Satan begehrt euer. Ich muss vorstellen, nicht nur, dass der Herr dich liebt, sondern Satan begehrt dich. Er will dich fressen. Der hat Interesse an dir. Satan begehrt dich, Petrus. Er will dich schütteln. Er will dich sieben. Weißt du, andere müssen lange Wüstenstrecken durchmachen. Da passiert nichts. Sind diese schlecht? Sind die ungläubig? Sind sie ungehorsam? Verstehst du, da passiert jahrelang nichts. Aber Gott ist mit dir. Gott liebt dich trotzdem, auch wenn nichts passiert. Kinder Israel mussten 40 Jahre durch die Wüste gehen. Und da ist nichts passiert, Großes. Und Gott war mit ihnen, hat sie versorgt, hat sie durchgetragen. Naja. Oder Petrus hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Auch sowas passiert. Du evangelisierst, du predigst, du betest, du dienst, du machst alles Mögliche und da passiert nichts. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das gehört zum christlichen Leben dazu. Das sind Glaubensproben. Gibst du jetzt alles auf? Sagst du, ich werde meinen Beruf wechseln? Oder wir ziehen um, wir wandern aus, hier gibt es keine Fische mehr. Und dann kommt Jesus und sagt, Petrus, wirf das Netz nochmals aus. Aber Herr, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Weißt du, uns passieren Dinge, solche Dinge, da wird unser Glaube geprüft. Zuerst mal, wir fangen nichts und dann sollen wir einen Blödsinn machen. Am helllichten Mittag, am mitten der See hinauszufahren und fischen, wo es keine Fische normalerweise nicht gibt. Aber der Herr, wenn der Herr uns ein Wort gibt und einen Befehl gibt, dann wird es schon Fische geben. Und er macht den größten Fang seines Lebens. Weißt du, wir müssen Glaubensproben bestehen. Abraham musste den Ismael wegschicken und dann musste plötzlich, sagt der Herr, und den Sohn, den du liebst, deinen Isaak, opfere mir. Du, das war die härteste Glaubensprobe, die es überhaupt gab in der Bibel. Opfere deinen Isaak, den du liebst, den du im Glauben erbeten hast, auf den du so lange gewartet hast, den du als Geschenk Gottes angenommen hast, dafür du Gott gedankt hast. Opfere mir deinen Isaak. Sie machen andere Extremprüfungen auf dem Weg des Lebens. Weißt du, andere haben gar keine Spannungen. Bei uns passiert nichts, ich weiß gar nicht. Also, ich habe so ein ruhiges Leben. Ich weiß nicht, wovon die immer sprechen. Schwierigkeiten, Probleme, Krisen, Anfechtungen. Also, bei mir ist das alles gar nicht so. Weißt du, andere müssen leben ohne große Erfolge, ohne Durchbrüche. Andere heulen Tag und Nacht. Verstehst du, jeder wird anders geprüft. Andere haben Durchbrüche und andere wieder gar keine Durchbrüche. Und jetzt hörst du deinen Nachbar, deinen Kollege, da sorgt gewaltige Durchbrüche und du sitzt auf dem Trocknen. Und jetzt prüft Gott, ob du neidisch wirst, ob du eifersüchtig wirst. Was machst du? Auf deine Reaktionen, die werden geprüft. Weißt du, Gott prüft Herz und Nieren. Herz und Nieren, das heißt also deine Gedanken, deine Gefühle werden geprüft. Oder ich wachse nicht. Verstehst du, im Gegenteil, ich schrumpfe noch. Ich wachse nicht. Verstehst du, wir erleben, dass wir abnehmen. Und wir haben nicht den Eindruck, dass wir geistlich wachsen. Und jetzt kommen Christen mit Gemeindewachstum, mit dem Wachstum und mit diesem Wachstum. Weißt du, und dann reden sie und reden uns schlechtes Gewissen ein. Wir müssen wissen, wer wir sind und was Gott von uns will und was die Wege Gottes für unser Leben sind. Und wir müssen aufhören, uns auf alle Leute zu hören. Wir müssen den Heiligen Geist zu uns reden lassen und nicht jeden Quatschkopf. Verstehst du das? Und nicht jeden, der da irgendwas erzählt. Das ist seine Erfahrung. Das ist sein Weg, wie Gott ihn geführt hat. Und jeder wird anders geführt vom Herrn. Und deshalb, wir dürfen niemand anders kopieren. Wir sind Originale und wir bleiben als Originale. Und wir kriegen die größten Probleme in unserem Leben, wenn wir anfangen, andere zu kopieren. zu kopieren. Wir können, dürfen nicht andere kopieren. Sei, wer du bist und behaupte dich. Oder andere müssen furchtbare große Lasten tragen. Gott prüft uns. Gott prüft uns, wie belastbar wir sind. Weißt du, da legt er zuerst mal 10 Kilo drauf auf deinen Puckel in deinem Rucksack. Dann legt er nochmals 10 Kilo drauf. Und dann nochmals 10 Kilo. Jetzt hast du schon einen Zentner bald, 50 Kilo auf dem Puckel. Und jetzt belastet er dich noch mehr. Er will sehen, wie belastbar du bist. Wie belastbar du bist. Was und wie viel kann er dir anvertrauen? Gott prüft uns. Und ob du gleich wegwirfst oder andere Lösung dir suchst, andere Wege dir suchst und sagst, also hier werde ich ständig belastet. Nein, Gott versucht uns stark zu machen. Und er weiß, wie viel er jedem Einzelnen auflegen kann. Er sieht uns. Er sieht uns. Weißt du, und er sieht uns, was für ein Gemächte wir sind, was für ein Gebilde wir sind. Und der Herr legt uns eine Last auf und er hilft uns, die Last zu tragen. Das ist das Wort Gottes. Und wir müssen uns biblisch orientieren und nicht nach der Meinung der Leute. Und denken, wenn ich Lasten habe, dann bin ich verflucht. Es gibt so viele dumme Leute, die aus der Esoterik kommen. Und die denken, wenn ich Schwierigkeiten habe, ich bin verflucht. Ich habe irgendetwas Verdammtes, Verrücktes gemacht, wo Gott sich zurückgezogen hat. Oder das Leben meint nicht gut mit mir, oder Gott ist nicht fair zu mir. Weißt du, wir müssen an Gott glauben, ob wir Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Ob wir jetzt Sonnenschein haben oder ob es regnet. Weißt du, wir müssen einfach auf alles gefasst sein. Auf alles gefasst und auf alles vorbereitet sein. Selig sind die, nichts sehen und doch glauben. Selig sind die, nichts sehen und doch glauben. Das ist nicht leicht. Ist leicht gesagt, aber nicht einfach. Du weißt, wie es geht, worauf es ankommt, was wichtig ist. Aber du erlebst genau das Gegenteil. Du erlebst genau das Gegenteil. Das Wissen allein reicht nicht aus. Und jetzt wird geprüft, ist nur Theorie dein Glaube, ist nur Verstand, dass du nur verstandesmäßig glaubst. Viele Menschen erleben Gott nicht, weil sie nur mit dem Verstand versuchen, die Sache zu rekonstruieren und so weiter. Du wirst es nicht verstehen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der Heilige Geist erklärt das Unerklärliche. Sag einfach, aber Vater. Mach dir nicht so viel Gedanken darüber. Weißt du, dir sind manchmal die Hände gebunden. Du willst, aber du kannst nicht, du bist wie gelähmt. Trittst auf der Stelle. Weißt du, und du musst jetzt die Spannung aushalten. In dir brennt das Feuer, aber das kann nicht raus. Du explodierst fast. Du könntest noch mehr leisten, aber du kannst nicht einmal das leisten, was du leisten solltest. Und da bist du in einem Spannungsfeld. Und jetzt müssen wir damit umgehen und damit arbeiten. Tu das, was du kannst. Und selbst wenn du das tun, was du kannst, nicht tun kannst, dann lass es. Lass es einfach bleiben. Lass Gott machen. Er wird es schon zur rechten Zeit, im richtigen Augenblick, das Richtige tun. Die Glaubensprobe ist, und das ist, was ich gelernt habe, und ich möchte ein paar Erfahrungen weitergeben, die ich gelernt habe, lass dir an seiner Gnade genügen. Lass dir einfach an seiner Gnade genügen. Sei zufrieden. Lass dich genügen, sei zufrieden. Sage Dank für alles, alle Zeit. Sage Dank einfach für alles. Weißt du, da kommst du am schnellsten vorwärts. Weißt du, verlass dich weiter auf Gott und sei zufrieden. Lass dir genügen an meiner Gnade, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir genügen. Gott prüft und Gott prüft uns, ob wir stiller sein können oder anfangen nervös zu werden oder zum Psychiater gehen oder zum Seelsorger oder zum Pastor. Kannst du schwach sein? Weißt du, die meisten Leute können gar nicht schwach sein. Die denken, wir müssen immer Herkules sein und stark sein. Nein, lerne auch schwach zu sein. Deshalb sagt Paulus, ich bin am stärksten, wenn ich am schwächsten bin. Ich bin am stärksten, wenn ich am schwächsten bin. Kannst du so still sein und einfach sagen, Gott, arbeite du, mach du deine Arbeit an mir. Wenn es dir nicht passt, dann räum das auf, dann nimm das weg, dann mach das so, wie du das willst, dein Wille geschehe. Etwas, was ganz arg wichtig ist, was ich gelernt habe, lerne auch die Zeit mal auszusitzen. Dass du einfach sagst, ich warte mal ab und trink mal Tee. Ich warte mal ab, bis das passiert. Wir müssen auch lernen, mit Leerlauf umzugehen. Dass nichts passiert. Weißt du, es ist wunderbar, wenn viel passiert in unserem Leben, aber bei den meisten passiert es recht wenig. Und jetzt ist, wie geht es bei denen um? Wie geht man damit um? Ich will Christen helfen, ich will seelsorgerlich weiterhelfen, dass du verstehst, dass man auch mit Leerlauf leben kann. Schau Josef im Gefängnis. Das sitzt und wird vergessen. Jetzt kannst du mit deinem Schicksal hadern, die Lumpen da. Ich habe denen geholfen und mir hilft niemand. Lerne mit deinem Schicksal umzugehen, nicht zu hadern. Lerne mit Leerlauf, einfach du sitzt da. Und der Herr war mit Josef im Gefängnis. Vergessen, abgeschrieben. Aber die Stunde Gottes kam und dann plötzlich erinnert er sich, Mensch, da sitzt doch ein Prophet im Gefängnis. Und er wird gleich geholt. Du musst warten, bis Gottes Stunde kommt. Wir werden getestet und geprüft, ob wir geduldig sind. Und die Bibel sagt, eins tut euch Not, Geduld. Geduld. Uns geht alles viel zu langsam. Also ich habe eine Krankheit und die Krankheit ist, mir geht alles zu langsam. Ich würde gerne beschleunigen. Aber der Herr sagt, beruhige dich und nimm noch alles zurück. Am Schluss kannst du gar nichts mehr. Bist wie gelähmt. Einfach sich nicht aufregen, dass man vergessen wurde. Sich nicht aufregen, dass man ausgenutzt wurde. Sich nicht aufregen, wenn man übersehen wurde. Sich nicht aufregen, wenn man nicht gefragt wurde. Weißt du, wir werden geprüft. Und das sind Glaubensproben zu bestehen. Und ich spreche über Glaubensproben. Und er prüft uns, ob wir schon gestorben sind. Die meisten sind nämlich gar nicht gestorben. Wir haben immer noch so einen Lebenskeim in uns, so einen Odem. Was? Und mich haben sie nicht angerufen. Und mich haben sie nicht eingeladen. Und mich haben sie nicht gebeten. Und meinen Namen haben sie nicht erwähnt. Er prüft uns, ob wir loslassen können. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Glaubensprüfung, ob wir die Verluste hinnehmen können und uns damit abfinden können. Wenn zum Beispiel man die Arbeit verliert, die Gesundheit verliert, wenn bei einem eingebrochen wird, wenn dein Vermögen verloren geht, wenn dir das Liebste genommen wird, wenn dir der Partner verloren geht, wenn Freunde dich verlassen, können wir uns damit abfinden. Oder weinen und trauern wir der Sache nach und sehen uns zurück, was wir alles zurückgelassen haben, wie viel wir für den Gott und den Herrn aufgegeben haben. Oder wie Lots Frau schaut zurück nach Sodom. Gott sagt, schau dich nicht um, geh vorwärts. Das ist die Richtung, wie Gott uns führt. Und das war ein Test. Für Lot war es ein Test. Schau nicht um, Lot. Und du weißt, was dann mit dieser Frau passierte. Sie wurde zur Salzsäule. Du sollst eines wissen, Gott wird dich entschädigen für das, was du aufgibst, um Jesu Willen. Und meine Bibel sagt, und er wird dir die Jahre erstatten, die Heuschrecken dir gefressen haben. Und wenn einfach eine Heuschreckenplage ist, da wird alles abgefressen. Da bist du kahl. Und dann wirst du ganz arm, da bleibt nicht einmal ein grüner Zweig an dir mehr übrig. Und der Glaube wird geprüft. Und du wirst geprüft, wenn man krank wird, Schmerzen hat. Und keine Medizin einem hilft. Und niemand weiß, was du genau hast. Da werden die Mandeln rausgenommen, die Blinddarm rausgenommen, da wird alles rausgenommen und man findet keine Ursache. Verstehst du, das muss ich abfinden. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, man hat bei ihm alles, weißt du, bei dem hat was nicht gestimmt. Man wusste nicht, was bei ihm nicht stimmt. Und man hatte gerade Blinddarm und Mandeln und was weiß ich noch, was da alles rausgenommen hat und dergleichen. Und er ist jetzt alt und grau und ist ein Architekt inzwischen geworden, hat seinen Beruf gelernt, aber zuerst einmal war er ein Wrack. Und einfach, er ist bei Jesus geblieben, trotz allem. Er hat Gott nicht verstanden. Und er muss aber Stück für Stück sein Leben aufarbeiten. Und indem er das Stück für Stück aufgearbeitet hat und hingenommen hat und Gott gedankt hat und Gott gedient hat, trotzdem Gott gedient hat, auch wenn er nicht wusste, was er hatte. Stell dir mal vor, das ist eine Krankheit. Man weiß nicht, was man hat. Und das sind vor 30, 40 Jahren gewesen. Der Herr will die Jahre erstatten, die Heuschrecken gefressen haben. Man wird geprüft. Wie findet man sich damit ab? Wie überspringt man diese Kluft, die da ist? Wie überspringt man sie? Wie meistern wir unsere Lebenssituation? Wir werden geprüft. Und Gott prüft uns wirklich ganz massiv. Wie machst du das? Er ist nicht böse, wenn du versagst. Also ich habe eines gelernt in meinem Leben. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich versage. Ich sage, Gott, du hast mir nicht geholfen. Hättest mir geholfen, hätte ich nicht versagt. Ganz ehrlich. Verstehst du? Du hast mich fallen lassen. Warum hast du mich fallen lassen? Schau Petrus an. Der Herr Jesus hat genau gewusst, Petrus wird den Herrn verleugnen. Und er hat nicht gebetet, damit du stark bist. Er hat nur gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und als er dann durch ist, hat er ihn geheilt. Hast du mich lieb, Petrus? Du siehst, Gott erlaubt Dinge, dass in unserem Leben passieren und wir müssen nicht gleich die Welt zusammenbrechen lassen. Die Frage ist, wie arbeitest du die Sachen auf? Du kannst eines, wenn du Fehler machst, einen Strick nehmen und dich aufhängen, wie Judas Ischariot, oder du kannst zum Herrn Jesus gehen und sagen, oder einfach bitterlich weinen. Das Einzige, was bei Petrus war, was wir wissen, er weinte bitterlich. Der Herr ist ihm nachgegangen. Und er ist ein Apostel geworden. Du kannst also ein Selbstmörder werden oder ein Apostel. Eins von beiden, beides liegt in deiner Hand. Wie meistern wir eine Lebenssituation? Hadern wir mit unserem Schicksal? Denk an Hiob. Weißt du, und jetzt pass auf, was ich dir sage. Du wirst geprüft. Dann kommen so liebe Freunde, Bruder Hiob. Und dann kommen sie mit ihren menschlichen Ratschlägen. Du solltest zum dem Arzt gehen, zu dem Geistheiler gehen. Du solltest zu dem Professor gehen. Du solltest die Medizin nehmen. Du solltest diese Tabletten nehmen. Du musst nur was erzählen. Ich habe irgendwo mal erzählt, als junger Pastor, ich habe Knieschmerzen, dann kam eine Oma, Hundeschmalz sollst du nehmen. Aber wo kriegst du Hundeschmalz? Verstehst du, da haben sie so Patentlösungen, alle möglichen Lösungen. Weißt du, da kommen die Leute mit Patentlösungen. Aber sogar fromme, liebe Brüder, verstehst du, und Schwestern, mit Patentlösungen. Aber sie bringen einen nicht weit mit ihren Patentlösungen. Jede Glaubensprüfung ist jetzt deine Prüfung, nicht derer ihre Prüfung. Und die sind nicht deine Lehrmeister und deine Zuchtmeister und deine Berater. Der Heilige Geist will dein Berater sein. Und der Hiob hat seine Freunde gehabt und die saßen da zuerst mal 7 Tage und nichts gesagt. Aber dann, was sie gesagt haben, du, das hat gereicht. Kannst du Gott trotzdem vertrauen oder auf ihn schauen und so weiter? Sagst du ihm ab? Verstehst du, da hilft nichts. Alle Ratschläge funktionieren nicht, greifen nicht. Verzweifelst du in einer Situation oder bleibst du Gott treu und sagst, Herr, ich lass dich nicht. Ist mir egal. Wenn du mir nicht hilfst, ist mir auch gleich. Guck mal, diese 3 Männer, als sie in den Ofen hineingingen. Wenn Gott will, dass wir nicht verbrennen, wird er dafür sorgen. Aber wenn er will, dass wir Asche werden, dann werden wir auch Asche werden. Das ist egal. Wir gehen. Wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir werden nicht kapitulieren. Wir werden das nicht aufgeben, was wir erkannt haben, was uns klar geworden ist, wozu und wofür wir uns entschieden haben. Wir werden nicht kapitulieren. Und sie gehen in den Ofen hinein, ob Gott hilft oder nicht hilft. Wir müssen lernen, mit Gott zu leben, ob er uns hilft oder nicht hilft. Das ist hart, was ich sage. Und die sind in den Ofen reingegangen, haben gesungen, gebetet und plötzlich ist Jesus bei ihnen im Ofen. Und ich sage dir, in deinem Feuerofen ist Jesus, wenn du furchtlos bleibst, wenn du kompromisslos bleibst, wenn du entschlossen bist und sagst, ich werde meinen Weg gehen, den ich gehe. Glaubensprüfungen, die muss man bestehen. Und das zeigt sich, wie stark du mit Gott verbunden bist. Und Gott testet dich mit Gottes Ferne. Verstehst du? Da ist nicht ein Engel, der jetzt bei diesen 3 Jungs ist. Der Engel ist weit weg. Aber als sie drin sind, die Fesseln werden ihnen abgenommen im Feuerofen. Sie werden befreit. Dein Test ist auch Gottes Test. Verstehen wir mich nicht falsch? Weißt du, nicht, dass du nur getestet wirst, auch Gott wird getestet. Hält er mich? Steht er mir bei? Hilft er mir? Wird er mich fallen lassen? Wie wird er mit mir reagieren? Wird er mich aufgeben? Was wird er mit mir machen? Da wirst nicht nur du getestet, sondern Gott noch viel mehr. Ich kann mich blamieren, mir ist doch egal. Die Welt geht nach mir unter. Aber da blamiert sich Gott. Guck mal, der hat Gott vertraut, der hat auf Gott gebaut. Der hat sich Gott hingegeben und der hat ihn verbrennen lassen. Oder die Löwen haben ihn gefressen. Weißt du, wir müssen sicher sein, wir sind mit Gott und fertig. Und wir bleiben bei Gott. Wir haben uns entschieden für den Herrn. Und dann, egal wie die Dinge kommen, von Gott bringt mich niemand mehr weg. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist so eine Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Weder Tod, noch Leben, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, was weiß ich, noch irgendeine andere Kreatur. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Du bist richtig, wenn du in Gott verwurzelt und verankert bist. Ich bleib dabei. Weißt du, du musst nicht viel wissen. Du musst nur entschlossen sein und stur werden. Stur auf Gott. Und sagen, Gott, ich bleib dir treu, ich diene dir, ich gehe meinen Weg zu Ende, den habe ich eingeschlagen und ich habe keinen Grund, irgendwas anderes zu tun und vorzunehmen. Weißt du, da können Stürme kommen. Selbst wenn du durch Tiefen gehst, dann singst du nur eins, näher mein Gott zu dir. Näher mein Gott zu dir. Nur näher mein Gott zu dir. Der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum, steht in meiner Bibel. Weißt du, bei den Palmen ist es interessant, wenn diese Orkane, Stürme kommen, Hurrikans und Taifune und wie sie auch immer heißen. Die Palmen biegen sich manchmal bis fast zu Boden. Die biegen bis zum Boden. Aber der Sturm ist vorbei, richten sich sie wieder auf. Sie sind Tiefwurzler. Und Christen sind solche Palmen. Sie biegen sich fast bis zu Boden. Sie fallen sogar auf ihr Angesicht. Aber, und ihre Blätter vielleicht fallen auch ab. Aber dann kommen wieder neue Blätter. Der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Wie ein Palmbaum. Die Stürme machen ihm nichts aus, auch wenn sie ihn zu Boden drücken. Er wird nicht entwurzelt. Er ist in Gott verwurzelt. Amen. Nun nach dem Sturm steht die Palme wieder da und was für nichts gewesen wäre. Hast du nicht Filme gesehen aus dem Südsee? Der Gerechte hat viele Bedrängnisse. Er muss durch große Erschütterungen gehen und sich manches gefallen lassen, der Gerechte. Der muss sich manches gefallen lassen. Der Feind möchte dich verschütten, dich vernichten, dich ruinieren, weiß ich sonst noch was. Weißt du, dass du die Sicht verlierst, den Überblick verlierst über dein Leben, dass du deinem Gott absagst, wie der Hiob, sag doch deinem Gott ab. Weißt du, jetzt können wir nicht noch mehr noch was verkraften, was wird wohl das Nächste sein? Das möchte der Feind. Er muss manchmal der Gerechte durch große Tiefen gehen, von einer Katastrophe in die andere, von einer Krise in die andere. Und dass die Leute nur vorbeigehen und den Kopf schütteln und sagen, was der da durchmacht, was der alles ertragen muss. Wie heißt es im Psalm 34, Vers 20? Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Halleluja. Aber aus dem allen hilft der Herr. Der muss viel leiden. Der muss viel leiden, der Gerechte. Weißt du, dass er sich selbst nicht einmal versteht? Und dann Vers 19. Aber der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Zerschlagenes Gemüt, verstehst du? Du plärrst und heulst und traust nicht mal mehr raus, auf die Straße zu gehen. Aber der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochen sind. Und niemand weiß das genau, wie viele Tränen hinter verschlossenen Türen geweint werden. Ganz besonders von ernsthaften, treuen Christen, die Gott lieben. Die Gott lieben, da singt man, ja, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Aber was hinten dem Horizont ist, was dort passiert, was nachts passiert, da betest du, hoffentlich wird bald der Morgen kommen. Du kannst die Schmerzen nicht mehr aushalten. Verstehst du? Und verkraftest fast die Nacht nicht mehr. Es sind harte Glaubensproben, was manchmal engagierte Gläubige durchmachen müssen. Weißt du, nicht nur die Ungläubigen. Weißt du, denen ist alles egal. Aber der Gläubige, weil er Gott vertraut, und das ist ein Widerspruch in ihm. Ich glaube an Gott und mir geht so dreckig. Verstehst? Lass uns ehrlich sein und lass uns nicht irgendwie Religion spielen und dann klimbim. Nein. Weißt du, du denkst, als wenn Gott manchmal mit dir nichts zu tun haben wollte und dich abgeschrieben hätte. Morgen wird mein Thema sein, lass dich entrosten. Weißt du, manchmal sind wir so, manchmal fühlen wir so, da legt sich so ein Rost über uns, da ist von mir gar nichts mehr viel zu sehen. Und hier sind die Mitchristen manchmal noch so unverschämt und sie beschuldigen einen dazu, du glaubst nicht richtig, du hast eine Sünde begangen, du bist in der falschen Gemeinde, du verstehst Gott nicht oder die Bibel nicht. Denk ja an Hiob, wir haben seine Freunde ihm zugesetzt. Ich sage dir eine Wahrheit, halte dich fest. Ich möchte dir einfach Wahrheiten weiterbringen, geben und das dir helfen und nicht irgendwie vom lieben Heiland was erzählen. Ich mag nicht diese lieben Heilandsleute, die einfach nur vom lieben Heiland sprechen, aber die Wahrheit den Leuten nicht sagen. Matthäus Kapitel 10, Vers 36, liest es, was da drin steht. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Nicht die draußen auf der Straße, sondern seine eigenen Hausgenossen. Ich will das ein bisschen auslegen und dir helfen zu verstehen. Weißt du, wo unsere Feinde sitzen? In unseren Köpfen. Das sind zuerst mal Nummer eins, unsere Hausgenossen, die bei mir wohnen, meine Gedanken. Mein Ego ist solch ein Hausgenosse. Mein verdorbener Geist, mein verdorbener Wille ist ein Hausgenosse, was bei mir wohnt. Unsere Feinde, die in unserem Kopf sitzen, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Erfahrungen, ja, das habe ich erlebt, so ist es und so muss es sein, das sind unsere Hausgenossen. Und da gibt es einen Widerspruch in mir. Und ich muss manchmal gegen meine Erfahrung angehen, gegen meine Erkenntnis angehen, gegen meine Vorstellung angehen. Für deinen Glauben machen nicht die Feinde draußen auf der Straße das große Problem, sondern deine eigenen Hausgenossen, die in deinem Kopf wohnen. Es sind deine Freunde, die dein Bestes eigentlich wollen, nur für dich da sind, deine Hausgenossen. Sie treiben manchmal einen bis zum Wahnsinn. Das Wollen habe ich wohl, aber mir fehlt das Vollbringen. Das ist, was der Hausgenosse verursacht. Gewiss, aber dann sind auch noch die lieben Menschen in der Gemeinde, die Familie, und die wollen dich belehren und so weiter. Und dann am Schluss kommst du dir vor wie ein dummer Bub. Alle haben Ahnung, bloß ich habe keine Ahnung von all diesen Dingen. Da wirst du kleiner und kleiner und immer kleiner, am kleinsten. Und du weißt ganz genau, dass sie Unrecht haben. Die haben keine Ahnung, was mit mir los ist, wo ich durch muss. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Das musst du wissen in solchen Zeiten der Prüfung. Deine Freunde, ob jetzt dein Kopf oder deine natürlichen Freunde, deine Familie, die deine größten Feinde sind, die sind deine Feinde. Du merkst es bloß nicht. Du schätzt es falsch ein und beurteilst es falsch. Die reden dir ständig Schuldgefühle ein. Dass du da als armer, elender Sünder vorkommst und sagst, was mit mir alles los ist, was mit meinem Leben, wo ich dahin geraten bin. Sie reden dir Komplexe ein. Hättest nur. Und sie behandeln dich von oben herab und dann haben sie Mitleid mit der armen Seele und das verweichlicht dich noch dazu obendrauf. Sie sagen, du erntest, was du gesät hast. Jetzt mach was anders. Du bekommst, was du befürchtet hast, Hiob. Und am Schluss glaubst du sogar noch den Mist. Ja, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Weißt du, du wirst entmutigt von deinen Freunden. Deine Feinde, die provozieren dich nur. Aber deine Freunde, die sticheln. Und das tut dir weh. In Glaubensproben kannst du keine fremde Hilfe gebrauchen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Es ist hart, was ich sage. Aber ich spreche aus Erfahrung. Ich sage, um was es geht. Weißt du, da darf dir niemand was vorsagen. Und niemand, was dir vorschreiben, mach das und das. Du musst selbst mit der Liebe Gottes und durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes und durch die Führung Gottes deinen eigenen Weg finden. Das musst du selber den Weg finden. Du musst allein es ausfechten. Allein die Suppe auslöffeln. Jetzt musst du nur die Glaubensprobe bestehen. Ich bleib bei der Sache. Nicht aufgeben und nicht weglaufen. Finde da drin dann deinen eigenen Weg. Und jeder Weg ist anders. Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und stell mich auf den richtigen Weg. Das ist, was da passieren muss. Jetzt musst du dich selbst behaupten. Weißt du, jemand hat mir diese Tage angerufen, was muss ich tun in der und der Sache. Und ich habe ganz spontan ein Wort bekommen, sei klug und ohne falsch. Sei klug und ohne falsch. Also sei schlau, gebrauch deinen Verstand. Gott hat dir den Kopf gegeben. Und dann mach keine Sünde. Versündige dich nicht, aber sei klug. Der Teufel will, dass du die Schuld verschiebst, sie verdrängst, anstatt sie aufzuarbeiten. Es mag alles stimmen und alles wahr sein, was passiert. Weißt du auch, was mit Hiob passierte? Weißt du, wir lernen von Hiob unheimlich viel. Wenn du den Hiob anguckst, da lernst du unheimlich viel. Er klammert sich nur an Gott. Und dann, als er anfing, für seine Feinde zu beten, als er mit ihnen nicht mehr diskutierte und haderte und sagte, Gott, guck mal, das sind alles Dummköpfe. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, was sie sagen. Sie geben mir Ratschläge, die nichts taugen. Aber du weißt, du kennst mein Herz von Ferne. Und hat vor dem Herrn geweint, dem Herrn sein Herz ausgeschüttet. Und der Herr hat dann das Schicksal Hiobs gewendet. Der Herr und nicht die Freunde und ihre Ratschläge. Der Herr hat das Schicksal Hiobs gewendet. Und das muss der Herr tun. Hiob, er argumentiert nicht mit seinen Freunden. Er antwortet sie nicht. Er ignoriert sie. Und das ist der Schlüssel, wie du deine Glaubensproben bestehst. Du musst manche Sachen ignorieren. Stille bleiben. Durch stiller sein werdet ihr stark sein, sagt Gott zu Israel einmal. Ignorieren. Weißt du, ignorieren heißt für mich nicht Vogelstrauß-Politik betreiben oder Kopf in den Sand stecken oder weglaufen. Ignorieren ist hier rein und da raus. Und ich treffe meine Entscheidung, was ich tue und nicht. Und ich bleibe bei dieser Entscheidung. Ignorieren ist auf die Dummheit nicht reagieren. Das ist ignorieren. Auf die Dummheit nicht, die mir da erzählen. Weißt du, die Leute, auch wenn es wahr ist, auch wenn es wirklich hundertprozentig stimmt, ich nicht reagieren. Das ist ja ihre Meinung, ihre Ansicht, ihre Erfahrung. Aber das ist nicht meine Erfahrung. Ich muss meine eigene Erfahrung machen. Weißt du, ich muss mich diesen Sachen nicht einlassen, was die mir bringen, ihre Argumente abkaufen und noch irgendwie Öl ins Feuer gießen. Ja, das mag sein, vielleicht stimmt es. Und in dem Augenblick, wo du nur ein bisschen beigibst, hat der Teufel gewonnen. Also bist die Probe durchgefallen. Kommt die nächste Probe, morgen. Ignorieren ist, in sich selbst ruhig bleiben, sich nicht belasten mit fremden Sünden, werde nicht teilhaftig fremden Sünden. Diese Dinge nicht zu Herzen nehmen, das ist ignorieren, ihr Lieben. Ignorieren ist einfach, dass du auf dem Boden des Glaubens stehst. Du musst einfach deinen Glauben ausleben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und er wird im Lande bleiben und sich redlich nähren. Und er wird nicht fliehen. Weißt du, das, was du annimmst, das wird dein Herz bestimmen. Du bist nicht für alles auf dieser Welt schuld. Weißt du, jetzt kommen die Leute und erzählen, ja, dass ich hätte mehr beten sollen. Nein, du bist für gar nichts auf dieser Welt schuld. Adam und Eva, die sind schuld für alles. Und so weiter. Aber du bist nicht für dieses ganze Fiasko auf dieser Welt schuld. Du bist nur in deinem Bereich vielleicht schuldig geworden, okay? Selbst wenn du schuld wärst, Jesus hat für deine Sünden gebüßt auf Golgatha. Preis dem Herrn, Halleluja. Und so jetzt bist du Kind Gottes und dir ist nichts mehr Verdammliches. Wenn du dich so mit den Augen Gottes siehst, hast eine ganz andere Wertschätzung und Beurteilung über dein Leben. Vor Gott ist deine Schuld schon längst beseitigt. Du bist mit Gott in Ordnung. Und jetzt musst du die Dinge mit dir selber in Ordnung bringen. Mit dir selbst, in dir selbst. Mit deinen Hausbewohnern und deinen Hausgenossen. Jetzt musst du nur diese Tatsache, das vollbrachte Werk Jesu Christi, in dieses diesseitige Leben rüberbringen, rüber übersetzen und sagen, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden und jetzt hier in meiner Familie, in meinem Leben, bei mir selbst, dass das, was du von Gott aus weißt, in deinem Leben wahr wird. Dass du mit deinem Inneren versöhnt bist, dass du sagst, es ist in Ordnung, ich bin Kind Gottes, mir sind alle meine Sünden vergeben, warum soll ich mich so aufregen? Dein Inneres muss die Vergebung annehmen. Gott hat es vergeben. Aber hast du die Vergebung angenommen? Kannst du mit diesen Widersprüchen leben? Weißt du, das Wollen habe ich wohl, aber vollbringen fehlt es mir. Und es ist ein Widerspruch. Ich, elender Mensch. Und du bist noch im Römer 7. Zieh um nach Römer 8. Und nun ist nichts mehr verdammlich an denen, die in Christus Jesus sind. Du musst Übereinstimmung in deinem Leben schaffen. Stimme mit dir selbst überein. Nicht nur, dass du mit Gott übereinstimmst, sondern mit dir selbst. Du hast das Wort Gottes. Lies, was in den Briefen, in den Episteln über uns Christen steht. Wir sind in Christus, wir haben Frieden mit Gott, wir sind Kinder Gottes und wir sind gestorben und wir sind auferstanden und wir leben das neue Leben. Stimme mit Gottes Wort überein. Finde heraus, was Gott zu deiner Situation sagt und nimm diese Lösungsvorschläge an. Finde so ein Rema-Wort für dich, das dich erleuchtet, das dir Licht bringt in deinem Leben. Und das ist, wie du deine Glaubensproben bestehst. Nur wenn du dich selbst erkennst, herausfindest und dich entdeckst, wie das alles so zusammenhängt, am Erkenntnis des Herrn wirst du aufleben und wirst vorwärts kommen. Du brauchst also hier das Rema-Wort, das inspirierte Wort Gottes. Und dann kannst du gegen den Strom schwimmen. Du brauchst so ein Wort Gottes, kannst dem Feind widersprechen. Und kannst hinschreiben, ein Stichwort. Und schon hast du die Lösung. Du hörst in der Predigt dieses Rema-Wort, dieses Stichwort, dieses Lösungswort. Oder liest in der Bibel. Meistens kommt das durch die Predigt. Da wird so viel gesagt. Ich sage auch manchmal sehr viel. Aber irgendetwas bleibt hängen. Irgendwo ist das Stichwort dabei, das du brauchst. Die meisten Krisen, was die Christen haben, sind Hörkrisen. Weißt du, sie haben eine wunderbare Liturgie, wunderbare Anbetung, wunderbar drumherum. Was Wichtigste ist die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Hörkrisen. Das ist, du brauchst Orientierung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du brauchst also das vorgekaufte Wort Gottes. Weil die Bibel, die ist so schwer zu verstehen. Ich sag's euch ehrlich. Verstehst du? Wenn du liest, ist es nicht mal richtig Deutsch. Oder aus dem Zusammenhang. Und manchmal sind es nur Fetzen, was wir haben. Dann liest du zerstörter Text. Was du brauchst, ist das von Gott zerkaute Wort Gottes. Durch deinen Mund muss das Wort Gottes gehen und dann dir in den Mund eingeflößt. Gottes Geist, sein Glaube oder der Glaube der Bibel und so weiter, das muss uns gegeben sein und das muss uns in Fleisch und Blut übergehen, das Wort Gottes. Wir dürfen den Schwierigkeiten nicht mit unserer Kraft begegnen, sondern in der Kraft des Herrn. Und da stellt sich raus, wie wir zu dem Riesen hingehen. Kommen wir da wie Saul in unserer Rüstung? Wir werden versagen. Wenn du in deiner Rüstung auf den Riesen zugehst, deinen Riesen, wie der heißt, ist egal jetzt, wirst du versagen. Aber wenn du im Namen des Herrn auf ihn zuläufst, du wirst ihn erledigen. Und David ging im Namen des Herrn auf den Riesen zu. Wie besteht man Glaubensproben? Gut, dass du fragst. Zuerst einmal stelle Gott an die erste Stelle in deinem Leben. Gott, du bist alles. Jesus, du bist alles. Heiliger Geist, du bist alles. Und dann erst schaffen wir alles und es erscheint dann spielend leicht, aber Gott an erster Stelle, in allem. Wenn du Gott zuerst geschaut hast, Gott begegnet bist, also nicht nur, dass du von morgens früh um 7 bis abends um 12 oder 24 Uhr nur an Gott denkst, nein, das ist nicht darum, sondern Gott muss der Erste sein, dem du begegnest, mit dem du sprichst. Wenn du das Angesicht Gottes geschaut hast, fürchtest du dich nicht mehr vor dem Angesicht der Menschen, der Riesen, wer das auch immer ist. Dann kannst du das Schwerste spielend verkraften. Schwierigkeiten werden dich nicht hypnotisieren, werden deine Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen, weil du den Herrn geschaut hast. Deine Augen sind operiert. Du hast den Herrn geschaut. Dann sind die Schwierigkeiten nicht mehr das Wichtigste. Wir werden morgen das Thema behandeln, schauend auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Weißt du, wenn du auf Jesus geschaut hast, dann siehst du die Probleme nur noch ganz klein, als wenn du im Flugzeug wärst und da runter guckst, naja, die kleinen Häuschen da unten, obwohl es vielleicht Wolkenkratzer sind, aber in 10.000 Meter Höhe, da sind sie kleine Häuschen nur noch. Weißt du, das ist nicht mehr wichtig. Es ist so wichtig, Gott an erster Stelle. Die Schwierigkeiten wollen, dass du sie fütterst. Weißt du, dass du dich damit unterhältst und ihnen Recht gibst? Ja, es ist wirklich schlimm, Leute. Es ist so schlimm, dass du das dramatisierst. Das wollen die Schwierigkeiten, wie sie auch immer heißen. Dass du darüber redest, dass du sie ernst nimmst und dass sie dich bestimmen von morgens früh bis abends spät. Lerne die Schwierigkeiten auszuhungern. Wie macht man das? Dass du nur das Nötigste machst, was gemacht werden muss. Verausgabe dich nicht für sie. Verwende nicht zu viel Zeit, befreie dich innerlich von ihnen. Äußerlich musst du sie vielleicht angehen und angreifen, aber innerlich, das darf dich nicht belasten. Du bist nicht ihr Sklave. Du bist durch Christus von jeder Sklaverei erlöst und werdet nicht Knechte, Menschenknechte. Du bist aus dem Diensthause herausgeführt. Werde dir bewusst, was mit dir passiert ist, mit der Erlösung. Weißt du, sobald du irgendwo eine Not auftritt und so weiter, war bei den Israeliten immer, wir wollen zurück nach Ägypten. Die sind noch nie richtig von Ägypten losgekommen. Die waren schon längst draußen und Ägypten war schon hunderte von Kilometer weg. Aber immer wieder, wenn Schwierigkeiten auftraten, zurück nach Ägypten. Die waren nicht von Ägypten erlöst. Du musst von Ägypten, von dieser Welt erlöst werden. Immer nicht immer wieder zurückschauen. Wir sind dazu da, die Probleme zu überwinden. Und Gott will sehen, wie reagierst du, wenn dir so ein Problem plötzlich kommt. Nicht, wie du löst, sondern deine Reaktion. Gehe ich so gleich auf die Knie und sage so, lieber Gott, eigentlich sollten wir, wenn Probleme auftreten, nicht auf die Knie gehen. Weißt du, das will der Teufel gerne, dass du auf die Knie gehst, wenn Probleme ankommen. Du sollst Gott anbeten auf deinen Knien. Und du sollst Gott preisen auf deinen Knien. Aber dem Problem gegenüber, dem widersteht, fest im Glauben. Dem widersteht fest im Glauben. Das ist irgendwo eine fromme Masche, wo irgendjemand, der erfunden hat, auf die Knie gehen und beten. Nein, wir beten in einer anderen Form. Wir gehen auf die Probleme zu. David lief auf den Riesen zu. Nicht, dass wir dann, wenn der Teufel möchte, dass du vor deinen Problemen die Knie gehst. Oh, lieber Heiland, mein Gott, kannst du mir helfen? Kannst du mich hier rausholen? Nein, Gott sagt, tu etwas. Sprich zu deinem Berg. Weißt du, wir bekommen als Christen eine Eliteausbildung. Und wir müssen eines Tages mit Christus regieren und herrschen und so weiter. Und jetzt zeigt sich, kannst du herrschen? Wir werden König und Priester sein eines Tages. Und kannst du herrschen? Kannst du dich richtig verhalten? Und Gott testet dich, wie du dich benimmst. Als die Jerichos Mauern fallen sollten und die Stadt Jericho eingenommen werden sollte, die mussten 7 Tage um Jericho marschieren und das Maul halten. Und für Südländer ist es furchtbar, still zu sein. Weißt du, die wollen gerne reden. Und die von da oben, von der Mauer, die haben provoziert noch darüber. Und die mussten still sein, ohne zu reden, ohne zu Widerspruch. Die mussten 7 Tage still um die Mauer ziehen, einfach. Und Gott testet. Wie werdet ihr verhalten? Werdet ihr euch provozieren lassen? 7 Tage. Und erst am 7. Tag dann ein Feldgeschrei. Gott testet uns. Kein einziges Wort. Glaube ist eine Verpflichtung. Es ist sogar mehr als nur etwas akzeptieren. Es ist richtiges Tun, es ist Gehorsam. Und wir gehen. 1. Tag, 2. Tag, 3. Tag. Und wir gehen um Jericho. Und am 7. Tag, am 13. Mal, als sie 13 Mal um die Stadt gegangen sind, machen sie ein Feldgeschrei. Glaube ist, Gottes Befehl konsequent auszuführen. Und Gott testet, machst du das konsequent, was ich dir geboten habe? Du darfst dich nicht von anderen Leuten manipulieren. Ja, der Herr hat mir gezeigt, du sollst das und das tun. Du weißt von diesem einen Propheten in der Bibel, dem jungen Propheten, der nach Samaria ging. Und Gott hat gesagt, in dieser Stadt sollst du nicht essen und nicht trinken. Und dann kommt doch so ein alter Prophet, ja, der muss ja wissen. Vergiss die ganzen alten Propheten. Vergiss es, du musst sie nicht hören. Und ja, du kommst in mein Haus. Und dann erzählte, ein Engel ist gekommen und hat mir gesagt, ich soll dich einladen. Du solltest auch aufhören, den Blödsinn zu glauben, dass Engel was zu sagen haben. Wenn Gott dir was gesagt hat, dann brauchst du keinen Engel mehr. Dann tu das, was Gott gesagt hat. Wenn Gott dir nichts gesagt hat, dann musst du auf den Engel hören. Ja, so war es im Alten Testament. Da waren die Engel immer da. Aber wenn Gott dir gesagt hat, das ist viel höher, eine größere Autorität, da brauchst du keine Engel mehr. Der Herr hat zu dir gesagt, in der Stadt nichts essen und nichts trinken, auch wenn ein Engel. Und hinterher kam es raus, das war alles Lug und Trug. Das war alles nur so Einbildung von diesem falschen Propheten. Unser Glaube muss Feuerproben bestehen. Geschwister, das ist nicht leicht. Was ich hier sage, spreche aus langjährige Erfahrung als Christ, persönlich und als Pastor. Weißt du, Gott formt uns als Gefäße zu Ehren und zu Unehren. Beides, Gefäße zu Ehren und die Gefäße zu Unehren. Die werden geformt und weißt du, wo sie hinkommen? Im Ofen, sie werden gebrannt. Und die müssen Hitze aushalten. Die werden gebrannt und dann werden sie glasiert und sie werden nochmals gebrannt. Die Gefäße zu Ehren und die Gefäße zu Unehren. Und jetzt musst du fest werden. Das sind diese Glaubensproben. Weißt du, Gott will dich gebrauchen und da musst du zuerst einmal lernen, mit so ein paar Nörgler zusammen auszukommen. Menschen, die dich kritisieren und dergleichen, denn du bist für was Größeres bestimmt, denn du wirst noch ganz andere Probleme bekommen als nur die paar Nörgler da. Oder du musst auch deine Gefühle unter Kontrolle halten, lernen. Ich denke nur, dieser Elia, der Mann Gottes, der muss lernen, sich am Bach zu verstecken, sie muss lernen, bei einem Witwe zu verstecken. Also, der ist so voller Kraft. Und du musst lernen, jetzt still zu sein. Ich kann mir vorstellen, wie es denn der Mann gekocht hat. Herr, wie lange muss ich da hier noch hocken? Glaubensproben, 3 Jahre, 3,5 Jahre. Jeremia, Jesaja, Daniel, Hesekiel, alle Propheten, Paulus, Johannes, Petrus, Jakobus, sogar unser Jesus. Sie gingen alle durch den Feuerofen. Sie mussten alle durchs Feuer. Im Schmelzfeuer Gottes, da sind sie gebrannt, gehärtet worden. Gott weiß schon, wie er uns festigen kann. Glaubensproben sind so zu bestehen. Wir werden Stürmen ausgesetzt. Fahrt rüber. Weißt du, in voller Glauben, voller Enthusiasmus. Oh, wir fahren, mach mal jetzt eine Seefahrt. fahrt mal rüber, Wetter ist schön und plötzlich kommt so ein Orkan mitten auf dem See und wir verzagten am Leben, heißt es da. Stürme. Weißt du, die werden kommen und ich sage euch, liebe Geschwister, Stürme werden auf dieser Welt auch in den nächsten Jahren kommen. Finanziell, politisch, militärisch, wirtschaftlich. Der Nordkoreaner fantasiert sowieso jetzt schon und provoziert die ganze Welt. Weißt du, Stürme, aber die sind da und Stürme gestalten unser Leben. Glaubt euch nicht, dass das alles so ruhig bleiben wird und alles so bequem sein wird. Sei getrost, sagt der Herr. Sei getrost, mittendrin in den Stürmen. Jetzt stellt sich heraus, wie bleibe ich getrost, dass du nicht nervös wirst. Der Teufel versucht, uns auf den Nervenklavier zu spielen. Weißt du, wir müssen ruhig bleiben, ganz besonders in den Stürmen. Und Jesaja 54, Vers 17 hat Gott mir diese Tage gegeben. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben, etwas auszurichten. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat. Gott wird diese Waffen zunichte machen. Gott ist bei uns auch in den dunkelsten Stunden. Auch wenn du gar nichts spürst, ist Gott bei uns. Aber bei uns, Jesus ist bei dir. Weißt du, wir vergessen viel zu schnell, wer bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Und es wird getestet. Weißt du immer noch, wer bei dir ist? Verlässt du dich darauf? Bist du zuversichtlich? Und solange du dich auf Jesus berufst und solange du weißt, der Herr ist bei mir, vor was sollte ich mich fürchten? Bestehe deine Glaubensprüfung. Weißt du, Satan wird alles versuchen, dich zu verführen, dich auszuschalten. Er wird alles unternehmen, dich in nutzlose Debatten zu verwickeln. Er wird dich so beanspruchen, dass du keine Zeit mehr für dich selbst hast und für gar nichts mehr. Und er wird dich so schwach machen, dass du sagst, wir verzagten am Leben in den Stürmen. Er wird alles unternehmen, aber Gott will Überwinder haben. Die stehen. Herr, siehst nicht, dass wir verderben. Weißt du, dein Glaubensleben wird getestet. Du bist noch nicht fertig. Bis zum letzten Atemzug vertraust du, dass Gott mich heimholt, dass ich bei ihm sein werde, alle Zeit und ewiglich. Bedenke, vor jedem Sieg gibt es einen ganz massiven Kampf. Und je größer der Sieg ist, desto größer der Kampf, desto mächtiger die Feinde. In jeder Schlacht gibt es Gewinner und Verlierer. Und deshalb, jetzt musst du einfach alles wagen, alles in die Waagschale werfen. Sonst würdest du es nicht bestehen. Jeder Christ, der darf eines wissen, ich bin nicht allein. Und das ist für mich auch sehr wichtig. In meinen Proben, in meiner Prüfung, da habe ich den Heiligen Geist. Und er ist mein Souffleur oder Soufflöse, der mir alles einsagt, der mich inspiriert. Weißt du, ich muss mir nicht sorgen, wenn ich dann vor Gericht stehe oder wenn ich dort stehe oder so. Es wird euch gegeben, was ihr sagen sollt. Wir müssen also nicht verzagen und mutlos werden. Wir haben eine Verstärkung vom Herrn. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wir haben eine große Verheißung. Also hör mal, halt dich am Herrn. Auch wenn es drunter und drüber geht. Der einzelne Christ wird vielleicht verzagen und mutlos werden und fallen, aber Gott hat der Gemeinde eine Verheißung gegeben. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wenn du richtig stehst und richtig mit Gott wandelst, du wirst die Prüfung bestehen. Halt dich an Gott. Halt dich an seine Gemeinde. Halt dich an Gleichgesinnte, die Jesus lieb haben. Nicht an Leute, die Jesus nicht lieb haben. Die Leute, die Jesus lieb haben, mit denen solltest du auf den gleichen Weg gehen. Wir sind ja Pilger zur seligen Heimat. Die Hölle wird dich nicht verschonen. Der Teufel wird dich angreifen. Aber wenn wir zusammenstehen, sind wir stark. Auch in der Prüfung. Auch in der Prüfung. Er wird deinen Körper angreifen. Er wird deine Familie angreifen. Er wird deine Finanzen angreifen. Er wird deine Arbeit angreifen. Er wird deine Berufung angreifen. Er wird deine Beziehung angreifen. Er wird alles angreifen. Aber wenn wir zusammenstehen, wir werden siegen. In Jesu Namen. Preis Gott. Der Teufel möchte, dass du traurig wirst und Frust bekommst. Dass du alles hinschmeißt, dass du einfach reagierst und zwar negativ reagierst. Gott sagt, bleibe stehen. Fürchte dich nicht, konzentriere dich auf Jesus. Wir werden also am Sonntag auch mein Thema sein, schau auf Jesus und nicht auf deine Probleme. Halte dich an den lebendigen Gott und nicht an die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Und dann noch eines, wie bestehe ich meine Glaubensproben? Zitiere das Wort Gottes. Jedes Mal, wenn du das Wort Gottes zitierst, zittert der Teufel. Zitiere das Wort Gottes. Im Wort Gottes liegt Kraft. Sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Keine Waffe, die man gegen dich richtet, wird Erfolg haben, weil du das Wort Gottes auf deiner Seite hast. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Weißt du, was ich sage, das ist egal. Aber was sagt Gott? Und wenn du das zitierst, was Gott sagt, ob du es verstehst oder nicht verstehst, ist jetzt einerlei, die meisten verstehen sowieso nicht. Und ich verstehe es auch manchmal nicht. Also, aber ich zitiere das Wort Gottes im Glauben, es steht geschrieben. Und wenn das erste Mal nicht klappt, dann sage ich abermals, es steht geschrieben. Irgendwann wird es klappen. Und nochmals abermals. Eigentlich, wir sollten für alles 2, 3 Bibelstellen haben. Und es funktioniert. Du wirst merken, wie das Rhema-Wort plötzlich einschlägt, wie ein Blitz. Glaubensproben bestehst du nur, wenn du einfach dich auf den Herrn absolut verlässt und sein Wort ist Kraft. Sein Wort bringt die Toten zum Leben. Weißt du, gebrauche das Wort Gottes viel mehr. Lies das Wort Gottes, studiere das Wort Gottes, teile das Wort Gottes richtig ein. Glaubensproben. Noch ganz schnell paar Proben, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt kommt, um die Ecke kommt jemand, der dir schuldig geworden ist. Kannst du dieser Person auch die Schuld vergeben? Du wirst gleich getestet. Wir werden so getestet, Geschwister. Deshalb, wir sollen nicht laut reden. Und nicht einmal laut denken. Je weniger du denkst und je weniger du redest, desto schneller lebst du. Aber mir hat der Herr vergeben. Halleluja. Und schon steht jemand da. Und was ist mit dir? Und dem und jenem. Weißt du, wir sollten eigentlich bereit sein, jede Glaubensprüfung zu bestehen und einfach uns zu erneuern, Tag für Tag. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Dass ihr der Sünde gestorben seid. Turn und Taxis, sie haben, das ist diese Post, erste Postkutschengesellschaft und Postgesellschaft gewesen, Turn und Taxis. Die Turn und Taxis haben ein Geheimnis gehabt. Die alten Pferde wurden eingespannt bis zur nächsten Station, da wurden die alten Pferde ausgespannt, neue Pferde eingespannt und dann ging es wieder weiter mit neuem Elan. Und wir sollten unser Glaubensproben auf diese Art und Weise bestehen. Das alte zurücklassen und neue Pferde einspannen und es geht wieder zur nächsten Station. Wieder an der nächsten Station, die Pferde sind erschöpft und schnaufen und so weiter und sind müde, die werden ausgespannt und jetzt werden neue Pferde eingespannt und jetzt geht es weiter. Und so, das war der Plus der Turn- und Taxisgesellschaft. Lerne, deine Gäule rechtzeitig auszuspannen und neue einzuspannen. Lerne, das Alte abzulegen. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Lerne neue Worte Gottes, neue. Jede Glaubenserfahrung, jede Glaubensprobe ist eine Demütigung Satans. Du hast bestanden mit Gottes Kraft und jetzt ist ein neuer Anfang. Jetzt wagst du wieder was Neues in deinem Leben und dann nimmst du wieder was Neues. Du bist nicht mehr so beeinflussbar. Jetzt hast du schon mehr entdeckt und mehr erkannt und mehr erlebt. Und du musst nicht alles annehmen und alles akzeptieren. Kommt jetzt neuer Gaul. Und jetzt geht's wieder weiter. Glaubensproben sind oft Leiden, Prüfungen. Sie sind wichtig, wie du die Situation beurteilst, was du aus dem machst. Du kannst dein Problem mit deinem Problem untergehen, aber du kannst auch mit deinem Problem Kapital rausschlagen. Du kannst was Gutes rausmachen, mitten im Problem, mitten in der Schwierigkeit, durch deine Standhaftigkeit. Gott erlaubt, dass du Hindernisse erfährst, aber du überwindest die Hindernisse und plötzlich hast du immer weniger Hindernisse in deinem Leben. Durch die Glaubensproben soll dein Herrschaftspotenzial entwickelt werden, sollst all diese Barrikaden, die Satans um dich aufgebaut hat, überwinden. Am Schluss befreist du dich und Gott will dich befreien von all den Verklemmungen, von all diesen komischen Denken und Fühlen und Sehen. Weißt du, du brauchst eine ganz neue Sicht für die Dinge. Und das kriegst du, wenn Gott dich befreit. Du kannst es nicht, aber der Heilige Geist tut es dann. Denn er ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören, auch in deinem Leben. Lass das Negative stehen. Pfeife auf Satans Musik und versuche lauter zu sein als der Teufel. Lauter zu sein als der Teufel. Glaubensproben bestehst du, wenn du dich Gott auslieferst, Gott dich ergibst und einfach Gott auslieferst. Er ist der Gewinner in deinem Leben. Und wenn er das Sagen hat, das Kommando hat, dann bleib dabei, lass dich nicht unterkriegen. Noch etwas ganz schnell, lebe das siegreiche Leben. Weißt du, Gott hat dich gesegnet. Wir haben in 1. Chroniker 29 und 32 und so weiter eine ganz interessante Geschichte. Der Herr prüft deine Aufrichtigkeit, deine Ehrlichkeit, deine Hingabe. Der Herr prüft. Und da ist der König Hiskia. Gott hat ihm um 15 Jahre sein Leben verlängert. Um 15 Jahre. Und dann plötzlich gratulieren ein paar Leute aus Babylon. Wir wollen also mal sehen, was mit dem Hiskia passiert ist. Wir wollen also ihm Glück wünschen und bringen zur Genesung. 15 Jahre wurde sein Leben verlängert. Und weißt du, unser Wohlstandsrausch, unser Wohlstand kann auch eine Versuchung für uns sein und eine große Glaubensprobe. Gott hat dich mit allem gesegnet, was du brauchst. Du hast Auto, du hast Haus, du hast Familie, du hast Kinder, du hast alles, was du brauchst. Dieser Wohlstandsrausch, Hiskia hat sowas gehabt. Gott hat ihn mächtig gesegnet. Hat ihm wirklich geholfen. Und jetzt kommt die Glaubensprobe. Was macht er? Jetzt zeigt er, guckt mal ihr Babylonier, das hat alles Gott mir geschenkt. Die Schätze vom Haus Gottes und die Festung, die er aufgebaut hat. 2. Chroniker 32, kannst nachlesen. Der Teufel stellt uns Fallen, ihr Leute. Er stellt uns Fallen. Und dann kommt der Prophet und sagt, was höre ich für fremde Sprachen bei dir? Du siehst also wieder Haphata, Chaldea. Was höre ich hier für fremde Sprachen? Ja, die Leute meinen ganz ehrlich, die wollen mir nur gratulieren. Nein, nein, die werden alles mitnehmen und nach Babylon führen. Weißt du, du musst aufpassen, dass wenn Gott dich segnet, dich nicht angibst. Angeberei. Hat er mich gesegnet. Oh, Halleluja. Und ich habe eines festgestellt, wenn du dein großes Zeugnis ausbadest, du sollst du sagen, Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott ist herrlich. Die Amerikaner, also früher in der Gemeinde Gottes, also bei den Pfingstlern, die Amerikaner, wer hat heute Zeugnis? Dann stehen sie auf. Der Herr hat mich bekehrt, der Herr hat mich getauft, der Herr hat mich wiedergeboren, hat ein neues Leben mir geschenkt. Danke, Amen. Das reicht. Da musst du nicht lange Geschichten erzählen. Je mehr man von dir weiß, desto mehr holt der Teufel dir ab. Das ist eine Glaubensprobe. Auch, du musst wissen, wo, wem, wann du dein Zeugnis gibst. Du musst wissen. Also, die Hiskia hat es verplempert, sein, das verspielt, der ist durchgefallen, der hat die Glaubensprobe nicht bestanden. Also, wir werden geprüft, kommst nach Hause von der Jagd. Und dann kocht dein Bruder so ein tolles Linsengericht. Und was er will, und was er möchte dir nur deine Erstgeburt abluchsen. Verstehst du? Du solltest also wirklich Gott um Gnade bitten. Herr, hilf mir, dass ich nicht auf meine Gefühle gehe, dass ich nicht nach meiner Lust gehe, dass ich nicht mich angebe, nicht stolz werde. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Dem Demütigen. Weißt du, wenn du sagst, du, ich bin nichts, ich kann nichts, ich weiß gar nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Da schenkt Gott dir Gnade. Wenn du schlau wärst, du würdest das tun. Bitte Gott um Demut. Bleibe immer abhängig von dem Herrn. Sei ganz still vor dem Herrn. Herr, ich weiß es nicht. Weißt du, dass man dir gar nicht ansieht, dass du so super reich bist, so super gesegnet bist, super geistlich bist, wenn man das dir gar nicht ansieht? Du bist immer in dir gekehrt, bist immer ruhig und still, wenn man das dir gar nicht ansieht. Aber der Herr sieht, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, und der Herr sieht das Herz an. Der Mensch geht immer nach dem Äußeren. Adrett. Verstehst du? Glanzpapier. Da muss was dahinter sein. Und wenn du genau hinguckst, ist nichts dahinter. Alles nur Reklame. Aber wenn du bescheiden bist, ganz bescheiden, schwarz-weiß, der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. Für uns ist als Westler hier Wohlstand ein Test. Wie gehen wir mit den Gaben um? Er hat uns gegeben. Und jetzt kommt jemand, du hast gerade vielleicht vom Konto dein Geld abgehoben, da kommt jemand und sagt, du, ich bin in so großen Schwierigkeiten, aber du hast Geld zu Hause. Und jetzt bitte dich jemand um Hilfe. Jemand ist in Not, verstehst du? Und jetzt wirst du wieder geprüft, verstehst du? Dann fragst dich, lieber Gott, wie lange testest du mich? Gibt es nicht mal eine testfreie Zeit für mich? Du testest. Hiskia wurde durch die öffentliche Anerkennung geprüft. Sein Name steht überall ganz groß in Babylon. Gott hat dem Hiskia geholfen. Geschwister, bestehen, lasst uns die Glaubensproben bestehen. Wir müssen tagtäglich, und wenn wir durchfallen, lasst uns nicht mutlos werden. Wir schreiben morgen die nächste Aufgabe. Die Sache wird wiederholt. Und manchmal müssen wir Proben wiederholen oder Prüfungen wiederholen einige Male, bis wir soweit sind. Jemand ist sitzen geblieben und kam nach Hause und sagte, ich werde zum Lehrer nochmals gehen, die Lehrerin mag mich und so weiter. Und ich werde nicht in die nächste Klasse gehen, ich werde in der alten Klasse bleiben, weil die Lehrerin mich mag. Der Herr lässt uns manchmal mehrmals die Klasse zu durchlaufen. Deshalb wundern wir uns, warum hört das bei mir gar nicht mehr auf? Weil wir hier diese Lektionen durchnehmen müssen mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Und Gott will unser Bestes. Denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Allerbesten. Zum Allerbesten. Lass uns aufstehen. Preis Gott. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier sind, um dir Ehre zu geben, dich anzubeten, dich zu loben, zu preisen, dass du uns hilfst, unsere Glaubensproben zu bestehen. Und ich spüre, hier sind so viele Geschwister hier, die jetzt die Predigt gehört haben oder hören werden, dass sind so viele Geschwister, die Proben zu bestehen haben, Feuerproben, Löwengruben müssen sie passieren. Sie müssen durch die Hölle durch. Aber Herr, du bist bei uns in allen Nöten. Und die Hand Gottes hält uns und der Herr ist treu, der Herr ist barmherzig. Und dass der Herr für uns ist, ist es Gnade. Deshalb sind wir noch nicht aus, mit uns ist noch nicht vorbei. Herr Jesus, du trägst uns von Augenblick zu Augenblick. Wir werden jede Stunde von dir bewahrt und behütet. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir für deine Treue, für deine unendliche Liebe, die du mit uns hast. Du hast mit Petrus deine Liebe gezeigt und du bist ihm nachgegangen, denn deinen Jüngern bist du nachgegangen. Du bist all den Heiligen nachgegangen, Herr Jesus, und du gehst auch uns nach. Du gibst niemanden auf. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Wenn es nach uns gehen würde, wir wären schon längst verloren, aber es ist Gnade, dass wir noch da sind. Und Gnade ist nicht nur bei der Errettung, Gnade ist auch, dass wir das Ziel erreichen, dank der Hilfe Gottes, dank dem Beistand des Herrn. Herr, ich preise dich. Halleluja, Halleluja. Herr, wenn irgendjemand da ist, der soll jetzt gestärkt werden an Seele, am Geist und am Leib. Und der Herr ist es, der das gute Werk angefangen hat. Und der Herr ist es, der das gute Werk auch vollenden wird. Halleluja, Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott segne uns.